Berlin, Stadt der Museen und Gedenkstätten. Ein Beitrag von 280 Countries. Bei meinen Besuchen in der deutschen Hauptstadt, zuletzt war ich im Februar 2020 in Berlin, habe ich schon einige Museen und Gedenkstätten besucht. Hier eine Auswahl. Das Alliiertenmuseum. Das Museum in Dahlem ist im ehemaligen Kino Outpost und der Nicholson-Bibliothek untergebracht. Es würdigt die Rolle der Westalliierten während der sowjetischen Blockade, den Aufbau der Luftbrücke durch Großbritannien und die Vereinigten Staaten, die Hilfe durch die Care-Pakete, den Bau des Flughafens Tegel und den Einsatz der Politiker, insbesondere den Einsatz von John F. Kennedy. Ausgestellt sind unter anderem Militärjeeps, Gegenstände aus dem Studio von Rias, Zeitungsausschnitte, Care-Pakete, Uniformen und Flaggen. Der Eintritt ist kostenlos. Im Außenbereich steht ein Kontrollhäuschen vom Checkpoint Charlie, ein Eisenbahnwaggon und ein Rosinenbomber. Diesen kann man auch stündlich von innen besichtigen. Ein 20-minütiger Film klärt über die grandiose Leistung der Luftbrücke auf. Als Eintrittskarte wird eine Bordkarte ausgedruckt, die man als Souvenir mitnehmen kann. Der Eintritt für den Rosinenbomber beträgt 1 Euro. Das Bauhausarchiv, Museum für Gestaltung. Das Stammhaus in Tiergarten wird in den nächsten Jahren saniert. Im denkmalgeschützten Haus Hardenberg, das 1955 bis 1956 von dem Architekten Paul Schwebes errichtet wurde und als eines der bedeutendsten Büro- und Geschäftshäuser der Westberliner Nachkriegsmoderne gilt, hat das Bauhausarchiv eine vorübergehende Bleibe gefunden. Die aktuelle Galerieausstellung gibt Einblicke in die Geschichte des Bauhausarchivs. Darüber hinaus wird über den geplanten Neubau informiert. Der angeschlossene Bauhaus-Shop bietet gut gestaltete Objekte für den Alltag und für besondere Anlässe, vom originalen Bauhausentwurf bis zu zeitgenössischem Design. Der Eintritt ist frei. Das Brandforum. In prominenter Lage unter den Linden wird hier an den ehemaligen regierenden Bürgermeister und Bundeskanzler Willy Brandt erinnert. Die ständige Ausstellung Willy Brandt, Politikerleben, mit einer Vielzahl von Objekten, Dokumenten, Bildern, Filmen und Originaltönen ruft die Erinnerung an das Leben und Wirken Willy Brandts wach. Sie zeigt, wie aus dem Lübecker Arbeiterjungen und Nazi-Gegner der weltweit hochgeachtete Staatsmann wurde. Es ist der spannende Lebensweg eines einzigartigen Politikers, der die Entwicklung Deutschland und Europas entscheidend mitgeprägt hat. Der Eintritt ist frei. Wegen Abriss und Neubau des Elisabeth-Selbert-Hauses ist das Forum in die Behrensstraße 15 in Berlin-Mitte als Interimstandort umgezogen. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die Stiftung voraussichtlich 2025 mit einer neuen ständigen Ausstellung in das Elisabeth-Selbert-Haus unter den Linden zurückkehren. Das Brücke-Museum. Das Museum in Dahlem glänzt mit expressionistischen Werken der Brückemaler Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Max Pechstein. Am besten gefallen hat mir Heckels laute spielendes Mädchen. Die aktuelle Ausstellung Whose Expression, die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext, dauert noch bis 20. März 2022. Eintritt 8 Euro. Das Deutsche Historische Museum. Es befindet sich unter den Linden und glänzt mit der Dauerausstellung Deutschland vom Mittelalter bis zum Mauerfall. Bis zum 6. Januar 2019 lief die interessante Sonderausstellung Europa und das Meer. Ich habe an der Blockparade Europa und das Meer, was bedeutet mir das Meer, des Deutschen Historischen Museums mit meinem Beitrag an der Côte d'Azur, der Wiege des Tourismus, teilgenommen. Wegen Renovierung im Zeughaus ist die Dauerausstellung voraussichtlich bis 2025 geschlossen. Ab 10.02.2022 gibt es einige Sonderausstellungen im Peibau. Eintritt 8 Euro. Die Eastside-Galerie. Zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke haben Künstler die Möglichkeit bekommen, sich an der Berliner Mauer künstlerisch zu verewigen. Vom Bruderkuss zwischen Leonid Brezhnev und Erich Honecker über das DDR-Volksauto Trabant bis zu Toleranz 1990 bis 2009 ist manch kurioses und gekonntes Werk vertreten. Der Eintritt ist frei. Das Ernst-Thälmann-Denkmal. Mit diesem Denkmal im Bezirk Pankow, dem Viertel der früheren SED-Parteibonzen, blieb ein typisch kommunistisches Exemplar der Verherrlichung der Arbeiterbewegung erhalten. Das Denkmal des sowjetischen Bildhauers Lew Kerbel wurde 1986 eingeweiht. Der Zugang ist frei. Das Jüdische Museum. Das barocke Haupthaus in der Lindenstraße mit dem lichten Wintergarten wird durch einen Anbau aus Titanzink ergänzt, der von Daniel Liebeskind stammt. Ein Zickzackbau, unterirdische Achsen, schiefe Wände und Betonschächte. Mit seinem Entwurf Between the Lines wollte der US-amerikanische Architekt deutsch-jüdische Geschichte erzählen. Das Museum wurde 2001 eröffnet. Für die Dauerausstellung im Anbau Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland gibt es online kostenlose Tickets, allerdings nur mit Terminbuchung. Der Martin-Gropius-Bau ist eines der bedeutendsten Ausstellungshäuser in Europa. Errichtet wurde das Haus von 1877 bis 1881 von dem Architekten Martin Gropius, dem Großonkel des Bauhausgründers Walter Gropius. Adresse Kreuzberg, Niederkirchner Straße. Hier sah ich einst die wunderbare Ausstellung Ägyptens versunkene Schätze des Meeresarchäologen Frank Godillot, der aus dem Meer vor Alexandria viele interessante Fundstücke entdeckte und barg. Noch bis 13. März 2022 findet hier die Ausstellung Zanele Moholi mit Fotos aus ihrer schwarzen Community in Südafrika statt. Eintritt 15 Euro. Die Gedenkstätte Berliner Mauer ist der zentrale Erinnerungsort an die deutsche Teilung. In der Bernauer Straße erstreckt sie sich auf 1,4 Kilometer Länge über den ehemaligen Grenzstreifen. Auf dem Areal der Gedenkstätte befindet sich das letzte Stück der Berliner Mauer, das in seiner tiefen Staffelung erhalten geblieben ist und einen Eindruck vom Aufbau der Grenzanlagen zum Ende der 1980er Jahre vermittelt. In der Kapelle der Versöhnung kann man in stiller Andacht der Todesopfer gedenken. Der Zugang zur Gedenkstätte ist frei. Neue Nationalgalerie. 1962 erteilte der Berliner Senat dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe den Auftrag, ein Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts zu errichten. Die neue Nationalgalerie, von 1965 bis 1968 erbaut, ist das einzige Bauwerk des Architekten, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland errichtet wurde. Das Gebäude ist ein Wahrzeichen der modernen Architektur und wurde in die Denkmalliste des Landes Berlin aufgenommen. Ich hatte im Jahr 2007 die Gelegenheit, hier die wunderbare Ausstellung »Französische Meisterwerke des 19. Jahrhunderts« aus der Sammlung des Metropolitan Museum of Art, New York, zu Gast in Berlin zu sehen. Mit 147 Spitzenwerken der bedeutendsten Künstler des vorletzten Jahrhunderts, Gemälde von Courbet, Manet, Degas, Pissarro, Cézanne, Gauguin und Matisse sowie Skulpturen von Rodin und Degas. Die neue Nationalgalerie zeigt heute im Erdgeschoss eine Dauerausstellung mit Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts und in der gläsernen Halle im Obergeschoss zahlreiche Sonderausstellungen, wie zum Beispiel vom 10. Februar bis 29. Mai 2022 Gerhard Richters Künstlerbücher. Eintritt 14 Euro. Das Pergamonmuseum auf der Museumsinsel ist mein Star unter den Berliner Museen. Das Hauptwerk, der in einem großen Saal aufgebaute Pergamonaltar, ist wegen Umbau bis voraussichtlich 2023 leider nicht zugänglich. Nicht weniger imposant sind jedoch die Prozessionsstraße und Teile des Thronsaals des alten Babylons, der Zeus-Tempel von Sosipolis, der Innentempel, das Markttor des römischen Milet, die frühislamische Mschetta-Fassade sowie zahlreiche andere Objekte aus dem Iran, dem Irak, der Türkei und aus Syrien aus Stein, Keramik, Ton und Metall gefertigt. Eintritt 14 Euro. Das Rathaus Köpenick mit der Figur des Hauptmanns von Köpenick und einer Gedenktafel am Eingang. Das Theaterstück von Karl Zuckmayer wurde im Jahr 1931 uraufgeführt. Der Zugang ist frei. Das Sony Center. Moderne Architektur von Helmut Jahn am Potsdamer Platz. Der Komplex mit 7 Gebäuden wurde nach 3 Jahren Bauzeit im Jahr 2000 eröffnet. Das Sony Center hat eine charakteristisch dreieckige Form und bietet eine Kombination aus Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung. An der Spitze dieses Dreiecks befindet sich der 103 Meter hohe Bahntower. Neben den 3 anderen Hochhäusern am Potsdamer Platz ein weithin sichtbares Gebäude. Der Zugang ist frei. Das Stelenfeld, ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas am Brandenburger Tor, wurde von Peter Eisenmann entworfen und besteht aus 2711 quaderförmigen Betonstelen. Es wurde 2005 eingeweiht. Auch hier ist der Zugang frei. Der Flughafen Tempelhof. Der Flughafen Berlin-Tempelhof war einer der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands und nahm bereits 1923 den Linienflugverkehr auf. Bis zu seiner Schließung 2008 war er neben Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld einer von drei internationalen Verkehrsflughäfen im Großraum Berlin und trug die Bezeichnung Zentralflughafen. Das ab 1936 entstandene Flughafengebäude war nach seiner Fertigstellung 1941 für 2 Jahre das flächenmäßig größte Gebäude der Welt. Die Gesamtlänge des bogenförmigen Gebäudes beträgt etwa 1200 Meter und ist damit heute immer noch eines der längsten Gebäude Europas. Architekt war Ernst Sagebiel. Nach der Schließung erkämpften sich die Berliner ihr Tempelhofer Feld mit Hilfe zahlreicher Bürgerinitiativen und Volksbegehren. Jetzt gibt es Platz zum Skaten, Schlendern, Gärtnern, Picknicken und Vogelbeobachten. Der asphaltierte Rundkurs von 6 Kilometer Länge ist vor allem bei Läufern sehr beliebt. Das Tempelhofer Feld wird für verschiedene Windsportarten wie Kiteboarden genutzt. Die bunten Schirme und Segel bieten einen attraktiven Blickfang in der Weite des ehemaligen Flughafens. Im nördlichen Bereich des Tempelhofer Felds stehen 2 Bolzplätze zum freien Spiel zur Verfügung. In der Picknick-Area gibt es einen Poolplatz und mehrere Tischtennisplatten. In 18 Projekten wurde ein umfangreiches Angebot mit künstlerischen, gärtnerischen und sozialen Ideen geschaffen. Das Nordic-Aktivzentrum des Deutschen Skiverbandes bietet auf dem Tempelhofer Feld einen ganzjährigen Anlaufpunkt für den nordischen Sport als Kurs- und Ausbildungsstandort sowie Service- und Verleihzentrum für nordische Rollsportgeräte im Sommer und Langlaufski im Winter. Die Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. übernahm beide vorhandenen Softballfelder, das östliche wurde für den Baseballbetrieb der Berlin Rangers umgebaut. Zur Anlage gehören noch 2 Tennisfelder, ein Basketballplatz sowie ein Sandplatz für Speedbadminton, Beachvolleyball und Beachsoccer. Der Verein Chaka e.V. betreibt das weltweit erste offizielle Chaka-Feld als Treffpunkt Trainings- und Wettkampfstätte. Die Steckdose Kreuzberg bietet Elektromobilität zum Ausprobieren an. Man kann Segway und E-Roller fahren. Das Mobilcenter Berlin betreibt einen Tretmobil-, Go-Kart- und Fahrradverleih zur Erkundung des Feldes und seinen 45 Meter breiten Landebahnen. Die Vernetzungsstelle für Gemeinschaftsgärten und urbane Landwirtschaft, Almente-Kontor, wurde im Jahr 2011 auf 5000 Quadratmeter Fläche gegründet. Mehr als 500 Gärtner gestalten fast 300 Hochbeete. Sie machen diesen größten Gemeinschaftsgarten Berlins zu einem lebendigen Ort der Begegnung und Erholung. Zum Tempelhofer Feld ist der Zugang frei. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise und der Unterkunft. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.